Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Es gibt kaum eine Folge, auf die ich mich so gefreut habe, wie in den letzten 2 Minuten auf diese, ja. Weil wir beide beschlossen haben, wir hauen uns auf ein Backel, wir kaufen eine Wohnung.
Ja, Christian, möchtest du mit mir eine Eigentumswohnung kaufen?
Andreas, ich möchte. Aber ist es möglich? Bitte nur unter der Voraussetzung, ja, dass wir nicht gemeinsam wohnen.
Ja, ich möchte dich aber auch nicht heiraten.
Das geht nicht.
Ja, das geht nicht.
Du könntest eine eingetragene Partnerschaft
Darf man aber da nicht heiraten dazu sagen, zur eingetragenen Partnerschaft?
Du bringst mich derartigen Verlegenheit, das ist bizarr. Also wir überlassen bitte das der Fantasie der Hörer und kommen zurück zu unserem hocherotischen Thema, nämlich dem gemeinsamen Kauf einer Wohnung. Wir präzisieren einer Eigentumswohnung, also einer Wohnung, welche rechtlich Wohnungseigentum im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes darstellt. Rechtlich ist das ganz, ganz wesentlich. Das Wohnungseigentum ist ein besonderes Sachenrecht, ein Miteigentum an einer Immobilie, in der mehrere Wohnungen sich befinden, welches verbunden ist mit dem Recht, einen bestimmten Wohnraum ausschließlich nutzen zu dürfen. Ich glaube, so ungefähr ist der Paragraph 1 zusammenzustopseln. Ja, und wir überlegen uns jetzt, wie funktioniert das, wenn man sich da gemeinsam eine Wohnung kauft, allein kauft, kaufen wir uns gemeinsam.
Und da ist ja die erste Frage, geht das überhaupt, dass wir gemeinsam eine kaufen? Weil das Wohnungseigentumsgesetz ist ja hier eigentlich zurückhaltend und sagt, dass an sich der mit dem Wohnungseigentum verbundene Mindestanteil an der Liegenschaft grundsätzlich nicht getrennt werden darf.
Versteht ja schon kein Mensch.
Was bedeutet das? Das bedeutet, ich glaube, wir können das ein bisschen verkürzt darstellen und vereinfacht darstellen. Es ist nicht zulässig, dass mehr als 2 Personen Eigentum an einer Eigentumswohnung haben. Es ist nicht zulässig, dass 2 Personen zu unterschiedlichen Anteilen Eigentum an einer Eigentumswohnung haben. Es ist nur zulässig, dass entweder eine Person Eigentum hat oder 2 Personen zu gleichen Teilen. Und das war ja, wenn wir historisch zurückblicken, früher noch strenger. Du, lieber Christian, hast dich auch historisch sehr auseinandergesetzt mit dem 14 Wege. Du bist zuständig für die historischen Rückblicke.
Ja, du schiebst mir immer die langweiligen Parts zu. Aber ich bleibe noch einmal kurz bei deiner Beobachtung, weil die ist, glaube ich, für all unsere Hörer, die sich damit beschäftigen, wichtig. Also unabhängig davon, wer wie viel der dafür notwendigen Finanzmittel aufbringt, hat damit überhaupt nichts zu tun, wer wie viel davon bezahlt, wer den Kredit aufnimmt, richtig? Eigentümer werden beide zwingend zur Hälfte, wenn sie gemeinsam Eigentümer werden wollen. Schon da zeigt sich eine eigentlich komplexe Situation und ich gehe mal davon aus, dass in der Realität derartige Erwerbe immer nur in Begleitung von Rechtsanwälten oder Notaren vorkommen. Also ein sehr beratungsintensiver Aspekt. Und um deine Frage zu beantworten, ja, hochinteressant, aber das machen wir ganz kurz.
Ganz kurz.
Es gab das erste Wohnungseigentumsgesetz in den 40er Jahren, ich glaube 48. Da gab es überhaupt nur Wohnungseigentum für eine Person. Ja. Und dann hat man im Jahre 1975 ein neues WEG geschaffen und für eine ganz exklusive, kleine Gruppe, eine bestimmte Konstellation, ausnahmsweise gemeinsames Wohnungseigentum jeweils zur Hälfte zugelassen, nämlich für Ehegatten. 1975, ich war damals 4 Jahre alt, eine andere Welt, eine andere Zeit. Der Ehegatte war noch gar nicht pflichtteilsberechtigt damals. Schutz des Ehegatten stand natürlich im Vordergrund. Und dann die nächste Der nächste große Meilenstein in der Entwicklung war
2002,
das neue WEG 2002. Mhm. Und da wurde sehr viel des Textschotters der alten, uralten Bestimmung, die uns heute beschäftigen wird, übernommen. Aber eine ganz zentrale Weichenstellung gesetzt, die vom alten Recht abwich. Das gemeinsame Wohnungseigentum wurde eröffnet für jedermann. Was heißt das? Nicht bloß Ehegatten können es gemeinsam begründen, sondern auch Lebensgefährten, eingetragene Partner, Menschen, die miteinander überhaupt nur beruflich bekannt sind, theoretisch Menschen, die miteinander gar nicht bekannt sind. Mhm. Sie müssen nicht gemeinsam dort wohnen. Es braucht nur zwei verschiedene Personen.
Beliebigen
Verhältnisses. Und das ist mit Blick auf die Sonderbestimmungen, die wir heute hier erfahren werden, erstaunlich. Nicht? Der Anwendungsbereich hat sich explosionsartig vergrößert. Ja.
Das heißt, dieser Unteilbarkeitsgrundsatz, wie man das nennt, der hat sich historisch betrachtet mehr und mehr aufgeweicht, so wie du das gerade beschrieben hast. Insofern war jetzt auch meine Anfangsfrage, können wir beide überhaupt eine Wohnung gemeinsam ins Eigentum erwerben, durchaus berechtigt. Und wir kommen zum Punkt, ja, wir beide können das gemeinsam. Mhm. Wir können, wie nennt man das, Eigentumspartner werden. Wir können eine Eigentümerpartnerschaft begründen.
Was für ein Wort, Eigentümerpartnerschaft, Wohnungseigentumspartner. Gut, also das haben wir begründet. Wir sollten, sage ich dazu, wenn wir die Kosten für den Erwerb dieses Eigentums nicht entsprechend diesen Miteigentumsanteilen aufgebracht haben, also nicht Hälfte, Hälfte, dann sollten wir das auch schon in unserem beider Innenverhältnis doch irgendwie regeln, erfassen, berücksichtigen.
Unbedingt.
Nicht wahr? Also es sollte klargestellt werden, dass, warum das so ist, ob das so bleiben soll, ob das jedenfalls so bleiben soll, ob das vielleicht ausgeglichen wird oder wie auch immer. Man sollte da nicht schlampig sein und ich glaube, würden wir zwei die Wohnung kaufen, Andreas, wir zwei sind höflich im Ton, nicht also sehr feine Burschen, aber knallhart, wenn es ums Geld geht.
Ja,
nein, wir zwei, ich sehe schon
deine
kalten jungen Augen. Ja, wir werden das, diese jungen, frechen Augen heißt es beim Schnitzler. Er oder ich.
Oh Gott. Nein, also, aber du hast recht.
Also, wir würden es regeln, aber innerhalb der Familie oder in.
Aber das ist oft ein Problem. Gerade die Ehegatten, die künftigen Ehegatten, erwerben die Eigentumswohnung gemeinsam. Und so wie wir zu Beginn gesagt haben, sie können eben nur halbe Eigentum erwerben. Und da kann es sein, dass der Kaufpreis eben aus faktischen Gründen tatsächlich nicht aliquot aufgebracht werden kann, sondern alinear. Und da stellt sich sofort die Frage, ja, was bedeutet das, dass der eine oder andere etwas mehr bezahlt für diese dann aber Hälfte-Hälfte grundbücherlich zugeschriebene Eigentumswohnung und das muss unbedingt durch einen entsprechenden Vertrag begleitet werden. Es kann sein, dass drin eine Schenkung liegt, es muss aber nicht sein, es könnte auch ein Darlehen sein. Oder wie auch immer.
Oder im ehelichen Güterrecht abgefangen werden oder über den Unterhalt. Das ist eine ganz eine zentrale Frage, sage ich dir.
Ja.
Und zwar, Achtung, wir konzentrieren uns also jetzt gerade oder wir blicken nicht auf den Anteil des dann Versterbenden, sondern wir blicken auf den Anteil des später
des Überlebenden,
des eigenen Anteils. Mhm. Und wir halten uns vor Augen ein Risiko, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, locker lässig mit uns nachvollziehen können, wenn Sie die letzten beiden Folgen gehört haben, nämlich das Risiko, dass dann irgendwelche andere pflichtteilsberechtigte Personen, zum Beispiel Kinder, behaupten, na Moment, dein Eigentum, dein Eigenanteil, den hast du ja gar nicht selbst dir finanziert, dahinter verbirgt sich eine Schenkung und schon streitet man über diesen Vorgang zu Lebzeiten. Und schon bedauert der Betroffene, dass damals nicht eine rechtliche Klärung stattgefunden hat.
Ja. Erster wichtiger Punkt, glaube ich.
Gut, und jetzt wenden wir aber, weil wir haben gesagt, wir konzentrieren uns halt. Jetzt wenden wir den Punkt weg von dem Anteil des Überlebenden, also es muss natürlich bei uns passieren, einer stirbt, einen prackt es um, einen der beiden Partner.
Ja, und wir beide wollen uns jetzt überlegen, was müssen wir beide beachten bei unserer gemeinsamen Eigentumswohnung.
Da bleiben wir jetzt drauf.
Bei unserer gemeinsamen
Eigentumswohnung. Also wer stirbt von uns beiden?
Zuerst?
Ja.
Also sterben an sich beide, aber zuerst, nein, das möchte ich nicht
aussprechen. Okay, ich sterbe.
Du bist sehr höflich.
Also ich,
du
bist ja, sehr also höflich. Ich bin auch der Ältere,
viel älter. Ja, aber bitte, wir betrachten jetzt ganz bewusst in dem Zusammenhang unseres gemeinsamen Erwerbs wirklich nur den Todesfall und nicht die Zeit bis dahin, weil da ja gelte es natürlich auch manches zu regeln, aber wir sind ja der Mount Erbrecht und daher schauen wir nur auf den Todesfall. Ja, ja, du stirbst zuerst.
Was passiert dann? Ja, ich schnaufe ja eh schon. Und jetzt konzentrieren wir uns eben auf den Anteil des, du hast gesagt, ich soll das Handy abdrehen, den Anteil des Verstorbenen, ja, auf meinen Anteil. Also ich fahre in den Orkus. Was ja passiert mit diesem
Wohnungseigentums? Dann gehen wir das kurz durch. Christian, du stirbst. Du hast vielleicht ein Testament hinterlassen, vielleicht auch nicht. Dann tritt bei dir die gesetzliche Erbfolge ein. Aber so oder so, losgelöst von dieser erbrechtlichen Frage, kommt es nach § 14 Wohnungseigentumsgesetz, nämlich Absatz 1, Ziffer 1, zur sogenannten Anwachsung deines Hälfteanteils an mich. Ich erwerbe also an deinem halben Mindestanteil an unserer gemeinsamen Eigentumswohnung unmittelbar Eigentum und bin dann Alleineigentümer der Eigentumswohnung. Das ist einmal der erste Schritt, das erste, was wir beachten müssen. Das heißt, das ist ganz wichtig. Selbst wenn du ein Testament gemacht hättest, in dem drinnen steht, meinen Hälfteanteil an der gemeinsamen Eigentumswohnung mit Dschugoel bekommt nicht er, sondern jemand anderer, dann, aber da werden wir jetzt vielleicht gleich diskutieren, dann ändert auch diese Anordnung in deinem Testament nichts daran, dass mir dein Hälfteanteil nach § 14 Wohnungseigentumsgesetz in mein Eigentum zuwächst.
Boom, plötzlich steigst du aufs Tempo.
Ja, ich steige aufs Tempo.
Gut, also, ich mache es wie immer langsamer. Der § 14, den du jetzt zum ersten Mal erwähnst, Wohnungseigentumsgesetz, eine riesige Textwüste. Sie können das ja alles ergoogeln. Schlagen Sie das auf. Sie schlafen nach zwei Sätzen ein oder sind verzweifelt. Also ein riesiges Normenkonstrukt stellt besondere Bestimmungen dar, die nur für das gemeinsame Wohnungseigentum gelten. Ich glaube, das sollte man betonen. Mhm. Und zum Beispiel nicht, gar nicht, für ein gemeinsames Eigentum an auch einen Wohnraum, aber nicht an einem Eigentumswohnung, sondern an einer Villa in Wulker-Brodersdorf. Mit Eigentum an einem Einfamilienhaus. Ein reiner Zufall womöglich in Ihrer Lebensentscheidung, ob Sie sich eine Eigentumswohnung kaufen oder gemeinsam ein Einfamilienhaus am Stadtrand. Und jetzt zu dir, lieber Andreas, natürlich ganz präzis wiedergegeben. Du betonst in diesem § 14 Absatz 1 gibt es schon eine Zauberregelung. Eine Zauberregelung, die sich worauf bezieht? Auf die Frage des Eigentums. Mhm. Wer ist Eigentümer? Wer kann dann herrschen über diesen Palazzo? Und im Falle des Wohnungseigentums? Da gibt es dann natürlich juristische Begriffe, die wohnungsrechtliche Anwachsung.
Sui generis,
irgend so ein Bliblablum. Ja. Ich erfinde jetzt was Neues, Ansaugwirkung. Also das Eigentum des Überlebenden, das ja nur die Hälfte war, wird mit dem Tod zwingend Volleigentum. Richtig, so sagt es der Absatz 1. Und es ist nur eine Wiederholung, aber ich will es jetzt vergleichen mit einem Einfamilienhaus. Auch wenn du ein Testament machst, wo drinnen steht, meine Hälfte kriegt das Rote Kreuz. Nein, das Eigentum geht auf dich. Ich bin ja gestorben, entschuldige. Also ich bin ja tot, ich kann mir mit dem Gedanken noch nicht aufhören. Obwohl ich das Rote Kreuz eingesetzt habe, wirst du Volleigentümer. Mhm. Hätten wir gemeinsam eine Villa gekauft, dann hätte ich dir durch mein Testament das Rote Kreuz zum Miteigentümer vor die Nase gesetzt. Also schon einmal ein erstes Wunder des Wohnungseigentums. Ja, nicht wahr? Gut, ist der Absatz 1. Weiter geht's. Ist das eigentlich immer so? So lehrt man es ja. So lehrt man es ja an der Universität.
Ja.
Das ist ja, das verblüfft dann alle oder diejenigen, die anwesend sind. Nämlich dieser besondere Eigentumsübergang, Zuwachs, Anwachsung, sui generis, der Paragraph 14 Absatz 1.
Ist das Ziffer 1. Nein, das ist nicht zwingend
Absatz
so.
Absatz 1, genau,
Ziffer es 1. Gibt, ja. Es gibt natürlich Möglichkeiten, von dieser gesetzlichen Regel der Anwachsung dann doch abzuweichen. Mhm. Und zwar im Todesfall, wenn du gestorben bist, bestünde die Möglichkeit, dass ich im Verlassenschaftsverfahren eine Vereinbarung treffe, dass nicht ich deinen Hälfteanteil erhalte, sondern doch eine andere Person. Und das ist eine Vereinbarung, 14.1.2 ist das, glaube ich, stimmt das? Die geschlossen wird gemeinsam mit den Erben des Verstorbenen, wie es im Gesetz heißt, unter Zustimmung der Pflichtteilsberechtigten. Das heißt, ich kann zum Beispiel mit deinen Erben vereinbaren, ja, ich verzichte sozusagen auf diese Anwachsung, stattdessen soll der Hälfteanteil vom verstorbenen Christian an einen der Erben übergehen. Das wäre eine abweichende Variante zur Anwachsungsregel der Ziffer 1.
Das heißt, du verzichtet gebraucht, also du vermanschst damit irgendwie zwei Varianten.
Ja.
Nicht? Also genau genommen steht denn diese Ziffer 2.
Nein, ich vermansche nichts. Das ist natürlich, in dieser Vereinbarung liegt ja ein Verzicht auf die Anwachsung. Die zweite Möglichkeit, diese Anwachsung zu verhindern, ist wirklich der reine Verzicht auf die Anwachsung.
Ich mag nicht.
Ich mag also das du. Nicht. Wir werden dann später noch erklären, was der Grund dafür sein kann. Kannst natürlich einen geben. Und dieser Verzicht auf die Anwachsung führt wozu? Führt zur öffentlichen Feilbietung, und zwar nicht nur des halben Mindestanteils, sondern der ganzen Eigentumswohnung. 14.1 Ziffer 3 ist das.
14.1 Ziffer 2, erste Variante in Verbindung mit Ziffer 3, nämlich dieser Verzicht und dann verschleudern wir es in einer öffentlichen Feilbietung, ist natürlich völlig aberwitzig, dieser Vorgang. Ich weiß nicht, wie oft das vorkommt. Mag es vorkommen in Zeiten der Not, nicht?
Ja,
wir kommen dann gleich dazu, man kriegt nämlich diesen Wohnungsanteil, der dazu wächst, wir haben nur über das Eigentum gesprochen, nicht gratis, man muss dafür was zahlen, dazu kommen wir. Bleiben wir aber noch ganz kurz bei der Variante, die du gebracht hast, nur damit wir es erwähnen, nämlich die Vereinbarung nach dem Tod mit den Erben unter Zustimmung der Pflichtteilsberechtigten. Jetzt ist der Zeitpunkt, ich glaube, wir sind 17 Minuten, ich schaue auf die Uhr, 17 Minuten im Podcast, wo ich gestehen muss oder wir gestehen, ja, ich habe darüber ein Buch geschrieben. Du wolltest immer eins schreiben. Oder war das nicht einmal ursprünglich dein Dissertationsthema?
Ja, stimmt eigentlich.
Du warst ja ein Meister des
Aber dann hast du mich plötzlich überholt. Ja, weil du sagst, ich war ein Meister des Wohnungseigentums.
Du bist noch immer einer der ganz wenigen Meister des Wohnungseigentums. Und dann haben wir ein Gutachten gemeinsam verfasst, vor 3 Jahren, glaube ich, war das.
Schon länger her.
Her. Und ich habe bei der Gelegenheit mir gedacht,
deine Leidenschaft entdeckt.
Ja, ich habe mir gedacht, das geht locker von der Hand, das ist eh alles, jetzt ist das Gutachten. Und dann hat mich plötzlich dieser Paragraph gepackt. Und in der Tat gepackt, weil ich bin also aus dem Lachen nicht herausgekommen, kein Scherz, für das jetzt für die Experten unter Ihnen. Mein Rat, schnappen Sie sich das Gesetz, Achtung, nur das Gesetz, nicht irgendwelche Kommentare, Systeme, irgendwie den Gesetzestext. Und wenn Sie ein hervorragender Pflichtteilsrechtler sind, wenn Sie eine Expertin sind für das Verlassenschaftsverfahren und auch ein wenig Insolvenzrecht können, dann lachen Sie die meiste Zeit. Denn wenn man sich das vorstellt, ich schließe zu deiner Darstellung, die das Gesetz vollkommen zutreffend wiedergibt, den Gesetzeswortlaut. Ich schließe gemeinsam mit den Erben.
Wer ist das?
Wer sind die überhaupt?
Wer ist das?
Und warum disponieren die Erben über einen Wert der Verlassenschaft und nicht die Verlassenschaft selbst?
Erste Problem.
Also in meinen Büchlein können Sie kaufen.
Also du wirst wahrscheinlich in deinem Buch die Ansicht vertreten, gemeint kann nur sein, die Verlassenschaft vertreten durch die Erben.
Richtig.
Die Ansicht habe ich auch immer vertreten.
Bravo, sehr gut. Und dann noch besser, eigentlich geradezu stupend, die eindeutige Voraussetzung, dass die Pflichtteilsberechtigten zustimmen müssen, die aber von dieser Vereinbarung überhaupt nicht berührt werden.
Ja,
damit überhaupt nichts zu tun, weil deren Pflichtteil wird ja vom Wert zum Zeitpunkt
des Todes noch dazu, Das weiß also, man nicht, warum die zustimmen.
Das weiß es, sind ja, alles Versagen des Gesetzgebers, die sie einfach über diese Rechtsschichten entstanden sind. Gut, aber das war also eine Variante. Die andere Variante war der Verzicht, der ist auch irgendwie...
Habe ich einmal erlebt, dass jemand wirklich verzichtet hat und dann kam es zur öffentlichen Feilbietung. Ich war ganz erfreut.
Dass du sowas einmal erlebst.
Ja.
Ist ja unglaublich. Unglaublich. So. Ja, was haben wir dann? Ich glaube, dann sollten wir zu dieser Zahlung kommen, oder?
Also ja,
wir
wiederholen ich glaub, das
noch einmal.
Damit dann versteht man es erst.
Jetzt haben wir uns nur konzentriert auf dieses Eigentum und Sie glauben wahrscheinlich jetzt, das ist das große Geschenk für den Überlebenden Andreas Choguel,
Ganz
weil sein Wohnungseigentumspartner Christian Rabel den Löffel abgegeben hat. So ist es nicht, Andreas. Was ist
nur dann? Das Eigentum ist mir gesichert nach 14.1.1, so wie wir das beschrieben haben, aber... Es hat der überlebende Eigentumspartner als Anwachsungsberechtigter einen Übernahmspreis an die Verlassenschaft zu zahlen.
Warum heißt das eigentlich Übernahmspreis?
Ja, das ist, weiß
man nicht. Das ist so ein Begriff, er steht im Gesetz, Übernahmspreis. Also er muss der Verlassenschaft Cash geben.
Genau, und zwar, wie hoch ist der? Ja, die Hälfte des Verkehrswerts des ganzen Mindestanteils, also...
Versteht wieder niemand. Was bedeutet das?
Ich verkürze, es ist einfach im Prinzip der Wert des Anteils des Verstorbenen, der hier an die Verlassenschaft zu zahlen ist. Das heißt, dieses Anwachsungsrecht in der Grundkonstruktion bewirkt also wirklich ähnlich einem Vorkaufsrecht, wirklich nur, dass dem Überlebenden das Eigentumsrecht gesichert ist, aber er hat keinen wertmäßigen Vorteil daraus. Es gibt einen Wertausgleich zugunsten der Verlassenschaft und es tritt eben, wie man so oft liest, an die Stelle des halben Anteils in der Verlassenschaft, wird eben der Verlassenschaft entzogen, der halbe Eigentumsanteil, dieser Übernahmspreis, dieser Anspruch gegen mich, dass ich eben diesen Wertausgleich leiste an die Verlassenschaft.
Also eine Geldforderung. Im Prinzip, wenn man so will, der Wertneutralität, das ja ein Aspekt, der bei theoretischer Betrachtung nicht, also wenn wir uns zusammenrotten in irgendeinem Seminarraum und drüber nachdenken, ja, total akzeptabel ist und unproblematisch, na gut, aus sachenrechtlichen Gründen muss halt da, das ist ja der Hintergrund, da muss sofort ein Alleineigentum entstehen. Aber wirtschaftlich gesehen ändert sich für die Verlassenschaft ja eh ohnehin nichts, denn an die Stelle des verlorenen Miteigentumsanteils tritt die Geldforderung. Praktischer Hinweis natürlich, wer sagt, wie hoch, wie viel dieser halbe Mindestanteil wert ist? Nicht? Was, Andreas, jetzt hilf mir mal.
Naja, darüber kann man natürlich streiten, aber zu bewerten.
Aber die Leute ist wollten es wissen.
Ne? Nach dem Liegenschaftsbewertungsgesetz.
Ich bin gestorben und du kennst dich ja aus, aber ein normaler Mensch geht ja dann im Verlassenschaftsverfahren. Ja. Was macht der dann eigentlich?
Im Verlassenschaftsverfahren?
Ja, was machst du eigentlich? Du willst die Eigentumswohnung übernehmen. Ne? Also du hättest auch das Geld.
Also ich bin jetzt der überlebende Eigentumspartner.
Ich bin
der überlebende Eigentumspartner. Ich mache im Verlassenschaftsverfahren eigentlich ganz wenig. Ich möchte nur, dass mir das Verlassenschaftsgericht eine Amtsbestätigung ausstellt, aufgrund welcher ich dann mein Eigentumsrecht im Grundbuch einverleiben kann.
Über die haben wir schon mal gehört, die Amtsbestätigung ganz, ganz früh in einer frühen Folge, ich glaube in einer Vermächtnisfolge, der ungeduldige Vermächtnisnehmer.
Stimmt, ja.
Also du könntest dich in der Tat zum Gerichtskommissär begeben und sofort diese Amtsbestätigung verlangen. Spannend ist die Frage, aber da vertiefen wir uns nicht, ob man das nicht als Vertragsverfasser zu Lebzeiten optimieren könnte und gleich vorwegnehmen in einer Vereinbarung mit einer Aufsandungserklärung, sodass so du wie bei der Schenkung auf dem Todesfall gleich zum Grundbuch stapfen kannst, ohne die Amtsbestätigung. Das war jetzt wieder für Feinspitze. Kehren wir zurück zu diesem Standardvorgang, den du beschrieben hast. Also du meldest dich brav beim Gerichtskommissar an, bitte, 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 Amtsbestätigung, die wird er dann irgendwie, ja, das ist jetzt die Frage, was macht jetzt der Gerichtskommissar? Weil du willst ja nur Amtsbestätigung, du willst ja nicht unbedingt gleich Geld einwerfen, oder?
Ja, ja. Die Amtsbestätigung stellt nicht der Gerichtskommissar aus, sondern das Verlassenschaftsgericht. Und das Verlassenschaftsgericht stellt die aus. Das ist die Frage, unter welcher Voraussetzung. Da vielleicht ganz kurz, es kommt nämlich auch in § 14 Absatz 1 Ziffer 5 vor. Darf ich kurz vorlesen? Erwirbt der überlebende Partner den Anteil des Verstorbenen nach Ziffer 1, diese Anwachsung, oder geht dieser Anteil aufgrund einer Vereinbarung nach Ziffer 2 auf eine andere Person über, so gilt für die Eintragung in das Grundbuch § 182 Absatz 3 sinngemäß. Das ist eben die Gesetzesstelle, wonach eine Amtsbestätigung normalerweise für Vermächtnisnehmer ausgestellt werden kann fürs Grundbuch und hier eben aufgrund dieser Bestimmung auch für den überlebenden Eigentumspartner. Und beim Vermächtnisnehmer ist es ja so, dass dem die Amtsbestätigung nur dann ausgestellt wird vom Verlassenschaftsgericht, wenn die Erben ihre Zustimmung hierzu erteilen. Und nun ist die Frage, ob im Fall der Amtsbestätigung für den überlebenden Eigentumspartner auch die Zustimmung der Erben erforderlich ist, nach 182 Absatz 3 sinngemäß. Und dazu gibt es auch schon eine OGH-Entscheidung, wonach das nicht erforderlich ist.
Also ich bin dem entgegengetreten, aber das führt jetzt zu weit. Es braucht eine klare Rechtslage, das ist jetzt für Feinspitze, wenn die Erben sich dagegen aussprechen, dann darf es das Verlassenschaftsgericht ohnehin nicht ausstellen, ist meine Meinung, weil dann ist die Rechtslage nicht klar. Aber das reicht schon, um Folgendes zu zeigen. Es ist, glaube ich, kein Selbstläufer für den überlebenden Eigentumspartner. Insbesondere dann nicht, wenn die Erben sich beim GK melden und sagen, was ist mein Übernahmspreis? Oder wie siehst du das? Du wirst den Übernahmspreis nicht zahlen. Musst du den Übernahmspreis bezahlen,
damit du die Amtsbestätigung kriegst? Nein, ist keine Voraussetzung. Ist keine Voraussetzung, weil die Anwachsung tritt unmittelbar mit dem Tod ein und hat nicht zur Voraussetzung, dass es eine Einigung über den Übernahmspreis gibt oder dieser Übernahmspreis gar bereits geleistet ist. Ich habe Eigentum erworben, ich stelle daher den Antrag, ich möchte, dass ich das auch verbüchern kann und diese Amtsbestätigung ist auszustellen, losgelöst von der Frage des Übernahmspreises. Das ist auch im Übrigen im Verlassenschaftsverfahren nicht zu klären, wie hoch der Übernahmspreis ist. Der Gerichtskommissar hat hier auch nicht notwendigerweise darauf hinzuwirken, dass sich der überlebende Eigentumspartner und die Verlassenschaft, die Erben, einigen über die Höhe des Übernahmspreises. Das ist an sich nicht Gegenstand des Verlassenschaftsverfahrens.
Das finde ich doch ganz hochinteressant, was du sagst, weil ich glaube, dass das in der Realität bei vielen gar nicht bekannt ist, nämlich die extrem reduzierte Rolle und Kompetenz des Gerichtskommissärs, was diesen Übernahmspreis
anbelangt. In diesem Kontext.
Ja, in diesem Kontext. Ja. Weil der Übernahmspreis wird ja schon thematisiert, zumal regelmäßig ein Inventar errichtet wird. Ja. Nicht immer, aber regelmäßig. Ja. Und dann ist ja im Inventar anzusetzen, nicht etwa der Miteigentumsanteil, weil der ist ja rausgeflogen in der Sekunde des Todes, meines Todes, sondern dieser Anspruch auf den Übernahmspreis. Und deshalb hat der Gerichtskommissar Interesse für sein Inventar, diesen Übernahmspreis zu benennen. Ja. Aber, auch das haben wir ja schon mehrmals gesagt, diese Aufnahme im Inventar bedeutet nicht, dass dieser Übernahmspreis bindend ist für das Verhältnis des Überlebenden und die Verlassenschaft.
Entschuldige, noch eins dazu. Auch wenn inventarisiert wird, also wirklich ein Inventar errichtet wird und daher die Verlassenschaft zu schätzen ist, ist ja zu beachten, dass nur das bewegliche Vermögen zwingend zu schätzen ist. Mhm. Das Liegenschaftsvermögen etwa auf Antrag. Und jetzt ist die Frage, was ist mit diesem Anspruch auf Zahlung eines Übernahmspreises? Und da gab es zum Teil die Meinung, jedenfalls in der Praxis, dass der Anspruch auf Zahlung des Übernahmspreises ja auch irgendwie ein bewegliches Vermögen ist und daher jedenfalls zu schätzen ist. Das halte ich natürlich für vollkommen falsch, weil mit Blick auf den Zweck des Inventars und die Überlegungen des Außerstreitgesetzes, was ist zu schätzen und was nicht, diese Differenzierung zwischen beweglich und unbeweglich, die muss man natürlich sinngemäß auch auf diesen Übernahmepreis übertragen. Den anteiligen Einheitswert. Ja, ich behandle diesen Anspruch auf Zahlung des Übernahmepreises sinngemäß den Vorschriften. Die
Entschädigung ist damit aber dann geringer.
Ja.
Ja. Spielt aber hier ganz sicher keine Rolle bei den verschiedenen Vorschlägen.
Nein, aber das halte ich für richtig. Also geschätzt wird hier nur, wenn das etwa beantragt ist oder aus sonstigen Gründen, etwa Minderjährige und so weiter, notwendig ist.
Okay, und dann gibt es ja, das habe ich ja schon ganz vergessen, ja. Dann gibt es ja, das ist einfach unglaublich, eine einvernehmliche Bestimmung des Übernahmepreises ist nur zulässig, steht im Gesetz, die einvernehmliche Bestimmung, wenn kein Inventar zu errichten ist und nicht in die Rolle von Pflichtteilsberechtigten und Gläubigern eingegriffen. Das ist
vollkommen unverständlich.
Man könnte genauso gut hinschreiben, Kuluman, Gundu, Abugulus, Gundul, Halu. Also Syntax-Ero tilt, diese Bestimmung, können Sie sich wirklich die Grundlagen überlegen und dann nur noch lachen oder bei mir nachlesen. Ich finde ja mein Buch so spaßig, aber niemand liest es außer ich immer wieder. Weiter geht's, lieber Andreas. Kommen wir doch zu dem Pflichtteilsbericht,
oder? Jetzt müssen wir unsere gemeinsame Eigentümerpartnerschaft verlassen und schauen uns die Eigentümerpartnerschaft zum Beispiel von Ehegatten an.
Ja, die ist ja auch viel,
ist ja ist häufiger, interessant. Unsere ist eigentlich langweilig. Die ja zueinander pflichtteilsberechtigt sind, die Ehegatten.
Also Ehegatten.
Und wie schaut es jetzt hier aus? Es gilt bei den pflichtteilsberechtigten Ehegatten an sich das Gleiche, was wir bisher gesagt haben, zur Anwachsung, zur Möglichkeit der abweichenden Vereinbarung, zum Verzicht und so weiter. Diese Regelungen rund um die Eigentumsfrage. Aber eine Abweichung haben wir
dort. Moment, ich unterbreche dich kurz. Bitte. Nicht nur die Regelung zur Eigentumsfrage, sondern an sich auch die Regelung zum Übernahmepreis.
Ja, ja, schon, aber da gibt es jetzt eine Differenzierung. Ja,
aber grundsätzlich einmal, wir kommen zu einer Sonderregelung gleich, aber grundsätzlich auch, wenn der überlebende Wohnungseigentumspartner der Ehegatte oder ein Kind ist, also pflichtteilsberechtigt ist, grundsätzlich Wertneutralität, das Miteigentum verlässt die Verlassenschaft, der überlebende Eigentumspartner bezahlt den Übernahmepreis in die Verlassenschaft, sodass sich für die nächste Frage, wie hoch ist denn der Pflichtteil auch von ihm und von anderen Pflichtteilsberechtigten,
nichts
ändert. Nicht bei der Bemessungsgrundlage.
Aber jetzt gibt es eine besondere Bestimmung. Wir sind im § 14 Absatz 3, nämlich das ändert sich unter bestimmten Voraussetzungen. Und zwar, wenn der überlebende Eigentumspartner, Ehegatte.
Also die Ehegattin, okay. Oder der Ehegatte.
Pflichtteilsberechtigt ist.
Okay,
weiß Pflichtteils. Schauen wir uns das noch näher an. Und ein dringendes Wohnbedürfnis an dieser Eigentumswohnung hat.
Das ist, glaube ich, ganz ein wichtiges Zauberwort. Alles, was wir jetzt besprechen, setzt voraus, dass der Überlebende ein dringendes Wohnbedürfnis an dieser Wohnung,
hat, dann entfällt der Übernahmspreis gänzlich.
Wenn es keine anderen Pflichtteilsberechtigten
gibt. Wenn es weitere Pflichtteilsberechtigte gibt,
ist wir es können anders. Diese, aber bleiben wir doch mal beim ersten Fall.
Genau,
dann bleiben wir mal beim ersten Fall.
So. Dann entfällt er also gänzlich. Das heißt, wenn es nur den Ehegatten gibt und keine Kinder, weil darum geht es, keine Kinder des verstorbenen Eigentumspartners, des verstorbenen Ehegatten, dann entfällt der Übernahmepreis. Das heißt, hier haben wir jetzt eine Situation, in der wirklich der überlebende Ehegatte den halben Anteil des verstorbenen Ehegatten ins Eigentum angewachsen erhält, ohne einen Wertausgleich an die Verlassenschaft leisten zu müssen. Das ist natürlich nicht besonders spannend in den Fällen, in denen dieser überlebende Ehegatte auch der Alleinerbe ist.
Ja, absolut. Wir müssen dann einen Film drehen. Das ist
nicht interessant.
Ist ein Film drin, dann interessiert keinen Menschen. Wenn der da alleine aber ist, weil sowieso, es gibt nur diese zwei, Philemon und Baucis, sie überlebt ihn, na gut, dann ist das ja alles völlig wurscht. Alles eine Suppe. Spannend ist es, entschuldige, ich drehe den anderen Film, Ehegatte fällt aus allen Socken und erfährt nach dem Tod, dass
Nichte
der Mann,
des Verstorbenen erbt.
Irgendein Neffe oder wer auch immer, ist zum testamentarischen Alleinerben eingesetzt. Ja. Aha. Und da ist es natürlich dann spannend, wenn das passiert, was du jetzt sagst.
Ja. Dieser halbe Anteil der Eigentumswohnung des Verstorbenen, der geht ja, § 14 Absatz 1 Ziff. 1, natürlich nicht an die Verlassenschaft, nicht an den eingesetzten Erben, sondern eben an die Ehegattin.
Eigentum.
Klar, Eigentum. Und die überlebende Ehegattin muss auch keinen Wertausgleich leisten. Das heißt, der Wert der halben Eigentumswohnung ist der Verlassenschaft, ist gleich diesem Erben vollkommen entzogen.
Das klingt jetzt dramatisch. Für den Erben.
Ja, vielleicht auch für den Verstorbenen.
Ja, auf den ersten Blick muss man ja sagen, Wahnsinn, das Vermögen des Verstorbenen und damit ja seine Testierfreiheit ist reduziert um den Wert dieses Miteigentums, nicht auf den ersten Blick. Und wenn wir das Ganze jetzt auch noch garnieren mit einer gewissen, ich weiß nicht, Beobachtung der Bedeutung dieser Vermögenswerte, müssen wir ja immer dazu denken, in wie vielen Fällen ist das eigentlich der hauptsächliche Vermögenswert? Ja. Nicht? Also wahrscheinlich in gar nicht wenigen. Das heißt, auf den ersten Blick, hoppala, wird hier, wenn ein dringendes Wohnbedürfnis besteht, die Verlassenschaft so richtig gehend reduziert. Was sagst du jetzt aber dann mit dem ketzerischen Einwand? Ja, ist das überhaupt wirklich nachteilig immer für die Verlassenschaft? Hat die überhaupt einen Vorteil? Okay, was meine ich damit? Nun ja, wir haben jetzt beschrieben diese ganz schillernde Regelung des § 14 Absatz 3, erste Variante. Sie zahlt keinen Übernahmepreis. Mhm. Sie kriegt auf den ersten Blick dieses Miteigentum gratis. Mhm. Zweite Frage muss allerdings sein, naja, wie wirkt sich nun dieser Vorgang, dieses Phänomen aus auf eine andere Rechtsposition, die sie ja hat, nämlich sie ist ja pflichtteilsberechtigt. Was meine ich damit? Also ich löse es gerne
natürlich,
auf.
Bitte.
Die Frage, die sich stellt, ist, ob dieser Vorteil, den unsere Überlebende hier genießt, ja, indem sie hereinkommt und sagt, ich kann nachweisen, ich habe ein dringendes Wohnbedürfnis. 14.3 kommt zur Anwendung, ich bin konkret pflichtteilsberechtigt. Nun segnet mich mit diesem Vorteil, lasst über mich ausgießen das Füllhorn des Goldes, indem ich keinen Übernahmepreis bezahlen muss. Kann dann nicht der Testamentserbe einwenden, okay, muss ich leider so hinnehmen, aber diesen Vorteil, den du da jetzt hast, der deckt und erfüllt hiermit auch deinen Pflichtteilsanspruch.
Ja.
Du musst dir diesen Vorteil, wir sagen, auf deinen Pflichtteilsanspruch einrechnen lassen.
Dann wird es aber besonders spannend.
Ja.
Und die Frage ist, ob wir an der Stelle da schon reingehen sollten oder das erst im Weiteren schildern sollten.
Ich glaube, wir sollten es gleich sagen.
Wir sollten es gleich sagen. So die Frage, ja, schon, aber jetzt müssen wir uns das näher anschauen. Weil ist es so, dass es sich diese Begünstigung, nämlich Wert.
Jetzt geht es gleich auf die Hinzu- und Anrechnung. Jetzt wird es gleich ganz kompliziert.
Naja.
Aber lass uns doch einmal nur bei der wirtschaftlichen Oberbetrachtung bleiben, nämlich bei jener. Erleidet sie dadurch einen Abzug? Ist das pflichtteilserfüllend? Und ich glaube, das ist nämlich unstrittig. Dass es so ist.
Das ist unstrittig.
Und indem das unstrittig ist, wir sind noch nicht bei den Details, können wir schon sagen, dass je nachdem, wie hoch ihr Pflichtteil ist und ob sie überhaupt noch einen Pflichtteil hat, sie hätte ja auch schon andere Schenkungen bekommen haben können. Ich gebe zu, das ist jetzt ziemlich komplex, aber wir müssen es ein bisschen runterrappen, auch für die Feinspitze unter Ihnen. Wenn also im Zeitpunkt des Todes noch ein Pflichtteilsanspruch offen ist, ich formuliere es jetzt anders, sie hat einen Pflichtteilsanspruch, dann würde dieser Erlass diesen Pflichtteilsanspruch in der entsprechenden Höhe erfüllen. Und jetzt bringe ich es auf den Punkt, losgelöst von aller Rechnerei, wenn Ihr Pflichtteilsanspruch der Höhe nach so viel wert wäre wie der halbe Mindestanteil, dann bedeutete dieses Privileg in Wirklichkeit überhaupt kein Privileg.
Ja, und, aber machen wir jetzt einmal weiter, weil ich möchte dazu dann noch etwas sagen, weil vielleicht, ich sage es nur jetzt, vielleicht ist in manchen Konstellationen, wenn man dem obersten Gerichtshof folgt, in diesen Fällen sogar durch die Privilegierung schlechter gestellt als ohne Privilegierung.
Okay, dann müssen wir weitermachen, weil jetzt wird es jetzt ganz wild, jetzt kommt der oberste Gerichtshof da. Und wann wird es interessant, das bringen wir jetzt, das ist der noch spannendere Fall wohl, nämlich jener, dass der überlebende Eigentumspartner pflichtteilsberechtigt ist und ein dringendes Wohnbedürfnis hat. Fußnote, wir wissen eigentlich gar nicht so genau, wann das vorliegt, aber bitte. Ein dringendes Wohnbedürfnis hat und es gibt daneben andere Pflichtteilsberechtigte, also Kinder. Typischerweise sage ich jetzt Kinder. Andreas, bitte. Dann sagt er 14.3 was.
Dann ist doch ein Übernahmspreis zu leisten. Allerdings nicht der volle Übernahmspreis, sondern es gibt sozusagen eine Teilprivilegierung. Es ist der halbe Übernahmspreis zu leisten. Heißt, der überlebende Ehegatte hier in dieser Situation als Anwachsungsberechtigter, ich verkürze jetzt nur, damit man es gut versteht, erwirbt den Hälfteanteil des Verstorbenen gleichsam zum halben Preis.
Genau. Ja, super, super formuliert, genau. Also das Eigentum geht wieder automatisch raus, das haben wir schon oft gesagt. Und der Preis entfällt jetzt nicht, den er zu zahlen hat, so wie wenn er der einzige Pflichtteilsberechtigte wäre, sondern er muss den halben, die Hälfte davon in die Verlassenschaft zahlen. In die Verlassenschaft zahlen, an die Verlassenschaft zahlen, nicht an die anderen Pflichtteilsberechtigten.
Mhm. Ja. So.
No?
Und damit.
No? Was ist hier?
Und damit stellen sich mehrere Fragen. Aber vor allem stellt sich die Frage, wie sieht es in diesem Fall aus mit der Pflicht als Bemessungsgrundlage der anderen Pflicht des Berechtigten ist gleich hier der Kinder.
Ich könnte ja stundenlang zuhören, du bist sowas von intellektuell. Natürlich hast du recht, ich komme wieder mit meinem Bauerndeutsch. Also es stellt sich die Frage, wie hoch ist der Pflichtteil der Kinder, wie wirkt sich das auf die Kinder aus? Und auch hier natürlich, wie hoch ist der Pflichtteil des überlebenden Ehegatten?
Ja, natürlich. Ja, aber diese erste Frage tritt jetzt neu hinzu.
Die tritt jetzt hinzu, weil die hat sich vorher nicht gestellt, weil er keine anderen Pflichtteile hat.
Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, na, was ist da jetzt in die Pflichtteilsbemessungsgrundlage von der Eigentumswohnung einzubeziehen? Weil der Verlassenschaft und damit auch der Pflichtteilsbemessungsgrundlage ist ja zunächst dieser halbe Anteil an der Eigentumswohnung entzogen, an die Stelle dieses halben Anteils tritt der Übernahmspreis. Hoppla, der ist aber nicht mehr ein voller Wertausgleich, der ist ja nur noch die Hälfte des Wertes des Eigentumsanteils. Das heißt, ist jetzt in die Pflichtteilsbemessungsgrundlage für die Kinder nur der halbe Übernahmspreis einzubeziehen?
Also das, was sie tatsächlich zahlt?
Ja, oder doch der ganze?
Und oder auch zusätzlich das, was sie sich erspart.
Genau. Und das war sehr lange eine strittige Frage und da kann es um sehr viel gehen natürlich, mit Blick auf den Pflichtteil der Kinder. Total. Da ist in der Lehre von vielen das eine und von vielen das andere vertreten. Das war wirklich vollkommen strittig, ohne dass wir das jetzt im Detail erklären, wie die Ansichten waren. Ich habe zum Beispiel immer die Ansicht vertreten, erhöhte Pflichtteilsbemessungsgrundlage.
Mhm. Aber dass es dazugeschlagen wird, rechnerisch, also das, was sie nicht zahlen muss, das ihr erlassen wird, wird rechnerisch bei der Pflichtteilsbemessung dazugeschlagen, hast du vertreten.
Genau, aber was hat der oberste Gerichtshof, ich glaube im letzten Jahr war es, gesagt, der oberste Gerichtshof hat gesagt, nein, es ist nicht so, wenn der überlebende Ehegatte nur den halben Übernahmspreis zu zahlen hat, wenn diese Privilegierung eintritt, dann ist auch nur dieser halbe Übernahmspreis in die Pflichtteilsbemessungsgrundlage für die Kinder einzubeziehen. Und das hat im konkreten Fall, und dieser Fall ist ja auch häufig, eine Situation betroffen, wo diese Ehegattin oder der Ehegatte nicht nur anwachsungsberechtigter Eigentumspartner war, sondern auch Alleinerbe war. Das heißt, es ging nur um die Berechnung der Pflichtteile des Kindes oder der Kinder. Und der oberste Gerichtshof hat gesagt, nur der halbe Übernahmspreis ist einzubeziehen. Heißt aufgrund dieser Entscheidung des obersten Gerichtshofs, wenn der Fachsenat dabei bleibt, man kann durch die Begründung einer Eigentümerpartnerschaft, bei der es dann in weiterer Folge zu einer Anwachsung mit privilegiertem Übernahmspreis kommt, tatsächlich den Pflichtteil der Kinder vermindern, indem man eben hier durch die Konstruktion die Pflichtteilsbemessungsgrundlage reduziert. Wobei ich dazu sagen darf, ich glaube, lieber Christian, wir beide sehen diese Entscheidung durchaus kritisch.
Durchaus kritisch, bitte. Durchaus kritisch. Der oberste Gerichtshof hat mein Buch übersehen.
Das ist das
Problem. Er hat es nicht gelesen.
Er hat es leider nicht verarbeitet.
Die Lösung ist natürlich vollkommen stupend. Bringen wir es auf den Punkt. In wie vielen Fällen besteht der Nachlass aus nichts? Über die Fälle reden wir gar nicht. In wie vielen Fällen besteht der Nachlass, die Verlassenschaft, eigentlich mehr oder minder nur auf den geschaffenen Wohnraum, so nenne ich es jetzt mal.
Ganz häufig.
Und in unserer Variante, halten Sie sich vor Augen, besteht eben dieses Vermögen, der geschaffene Wohnraum, aus dem Hälfteanteil an einer Eigentumswohnung. Also wir müssen das konkret machen. Das heißt, diese Wohnung, keine Ahnung, in irgendeinem Innenstadtbezirk, 600.000 Euro wert, ich presse vereinfacht runter, die Hälfte 300.000 Euro wert. Das heißt, das Vermögen ist aus der Sicht aller Beteiligten, die noch nicht Juristen sind, würden die sich denken, 300.000 hat er hinterlassen, der Chefkoch. So, Wohnungseigentümerpartnerschaft, das Miteigentum wandert raus. Die Witwe muss nur 150.000 einzahlen und der Pflichtteil der Kinder bemisst sich nur von 150.000 und nicht etwa von 300.000. Ja. Und das heißt, das, was der oberste Gerichtshof hier vertreten hat, bedeutet in der Tat, dass in diesen Konstellationen, wo sich das Vermögen beschränkt auf den Wohnungseigentumsanteil, dass es die Ehegatten in die Lage versetzt, den Pflichtteil der Kinder um 50% zu reduzieren, ohne dass das wertungsmäßig in irgendeiner Weise erklärbar ist. Das führt jetzt zu weit, lesen Sie das nach. Sie können es ganz einfach verproben. Das WEG in § 14 lässt auch ausdrücklich zu, dass Sie diese Fragestellung des Übernahmspreises zu Lebzeiten besonders regeln, zum Beispiel, indem Sie vereinbaren, dass der Überlebende jedenfalls unabhängig von einem dringenden Wohnbedürfnis den nicht zu bezahlen hat. Und da sagt das Gesetz, das kann man durch eine Schenkung auf den Todesfall, einen Erlass auf den Todesfall, wenn man so will, wirksam vereinbaren.
Oder letztwillig.
Jetzt bin ich bei der Schenkung. Oh, bitte, ja. Und bei der Schenkung auf den Todesfall, und das ist für die Feinspitzungen der dogmatische Schlüssel, hat sich das Hinzu- und Anrechnungsrecht 2017 geändert durch das Erbrechtsänderungsgesetz. Schenkungen auf den Todesfall werden hinzugeschlagen im ersten Schritt zur Verlassenschaft und dann abgezogen beim Beschenkten, Hinzu- und Anrechnung. Und so muss es auch hier sein. Es kann nicht anders sein, als wenn die beiden das vereinbart hätten.
Ja.
Ich habe höchste Zweifel, dass diese Rechtsprechung bestehen bleibt, aber sie existiert und man darf über den obersten Gerichtshof sicher nicht irgendeinen Stab brechen, denn so wie du gesagt hast, in der Literatur, die vornehmlich vor dem Erbrechtsänderungsgesetz formuliert wurde, gibt es verbreitet auch diese Auffassung.
Ja, ja, absolut.
Aber jetzt nach der Entscheidung stimmt dir plötzlich keiner mehr zu, ist ja auch lustig.
Ja.
Also ich habe noch keinen Kommentar gelesen, wo ich sage, ja, richtig.
Ja, weiß ich. Gegenteil. Aber meines Erachtens, also ist auch jedenfalls ein Hinzu- und Anrechnung, ist Hinzu- und Anzurechnen.
Der 14er ist ein Wahnsinn.
Und zwar, lass mich das nur kurz sagen, und zwar, weil in der Begründung der Eigentümerpartnerschaft meines Erachtens ein Rechtsgeschäft liegt, das unter dem § 781 Absatz 2 Ziffer 6 fällt. Da
nicht
ist zwingend,
aber es kann.
Ja, unter der Voraussetzung der Privilegierung. Und Ein Aspekt vielleicht noch, weil ich das vorhin einmal erwähnt habe. Es ist ja interessant, dass der Oberste Gerichtshof aber gesagt hat, die Privilegierung ist aber nach 87 ABGB auf dem Pflichtteil der Ehegattin anzurechnen, so wie du das vorhin auch schon in dem anderen Beispiel ohne weitere Pflichtdienstberechtigte genau. gesagt hast. Und das ist natürlich schon problematisch, weil ich hier einen Fall habe, wo es ohne Hinzurechnung zur Anrechnung kommt und zur Anrechnung nach 87 kann es natürlich nur dann kommen, wenn der jeweilige Wert in der Verlassenschaft ist. Da liegt also der Fehler und ganz dramatisch, und damit höre ich dann schon auf, ist es in den Fällen, wo es keinen anderen Pflichtdienstberechtigten gibt. Wenn du das nämlich jetzt umsetzt, was der Oberste Gerichtshof gesagt hat, die Nichte ist die Alleinerbin, die Ehegattin muss keinen Übernahmspreis leisten, muss sich die volle Privilegierung, Klammer, ohne Hinzurechnung anrechnen lassen, dann ist sie unter Umständen schlechter gestellt in einem pflichtdienstrechtlichen Gesamtergebnis, als hätte es diese Privilegierung nach 14 WG nicht gegeben. Und das ist ein absurdes Ergebnis, das man im Auge haben sollte.
Ich liebe deine Argumente ad absurdi, da bist du ein Meister. Wir haben 51 Minuten, aber ich lasse uns noch nicht gehen. Weil wir können es nicht im Detail besprechen, aber wir müssen es erwähnen. In diesem Paragraph 14 Absatz 3 liegt dir noch ein Schatzkistelchen, eine Truhe, die mir besonders viel Freude bereitet hat und die auch weithin gar nicht so bekannt ist. Wenn Sie, so wie ich, jemand sind, der also kurz vorm Grab steht, aber einen riskanten Beruf ausüben. Das heißt, das kann ja bei mir jederzeit passieren, dass irgendjemand sagt, Herr Professor, Sie sind so schick und gescheit, aber in meinem Fall haben Sie versagt. Der Schaden beläuft sich auf 358 Millionen Euro. Wie hoch ist Ihre Haftpflichtversicherung? Und es sollte sich herausstellen, dass ich tatsächlich was vorwerfbar schuldhaft falsch gemacht habe. Dann würde ich mein Vermögen im Rahmen meiner Haftung wohl verlieren. Es käme zu einer Insolvenz und da kommt jetzt der 14.3 mit geradezu magisch, mit einer magischen Anordnung. Wenn das Vermögen des Verstorbenen durch den Erlass des Übernahmspreises, wenn die da jetzt nichts zahlen muss, insolvent würde, dann führt es nicht etwa dazu, dass der Überlebende schlicht und einfach zahlen muss. Nein, dann wird der Übernahmspreis reduziert um bis zur Hälfte zu Lasten der Gläubiger. Das heißt, wir müssen es ganz schnell machen, eine legalisierte Gläubigerschädigung zugunsten einer Person, die in allen anderen Konstellationen außerhalb des WEG nachrangig den Gläubiger wäre. Sie können, also ist ganz wichtig, wenn Sie so ein gefährdeter Rechtsanwalt wie ich sind, machen Sie Wohnungseigentümerpartnerschaften mit jedem einzelnen Kind, muss dann dort wohnen und ein dringendes Wohnbedürfnis haben, mit Ihrer Gattin und so weiter, damit Sie im Todesfall in die Privilegierung des 14.3 kommen. Und der absolute Knaller, und dann hören wir auf, ist überhaupt unter Lebenden, Paragraph 13 Absatz 3, dieser Schutz, ich lebe jetzt noch, ja, wir zwei haben gemeinsam das Wohnungseigentum. Du wohnst drinnen, natürlich wohnen wir nicht zusammen. Du hast einen dringenden Wohnbedarf. Über mein Vermögen wird die Insolvenz eröffnet. Du glaubst das nicht, Andreas. Du kannst dafür sorgen, § 13.3 WEG, dass meine Gläubiger auf dieses Vermögen, und wir zwei haben eine fette Wohnung, verstehst du? Zwei Hotel, viele Terrassen, ersten Bezirk, Getscher, dem Insolvenzverfahren entzogen ist. Und damit, mein Lieber, halten wir bei 53 Minuten. Und du machst jetzt wieder noch irgendwie einen Schluss, ich bin so gut aufgeregt.
Nein, aber vielleicht ein Abschluss ist vielleicht ganz gut. Ich glaube, dass durch viele Novellen dieser 14 WEG eine gewisse Degeneration erfahren hat. Und ich glaube, bei einer nächsten Reform auf vollkommen neue Beine zu stellen ist.
Bitte keine Reform, ich habe Angst vor Reform.
In diesem Sinne. Nein, wir lassen es.
Vielen Dank, lieber Andreas. Danke. Bis zum nächsten Mal. Danke.